SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandt und vor allem mit den beiden Dokumentarfilmern und Buchautoren Hans Block und Moritz Riesewick. Wir sprechen über die digitale Identität, die wir ganz automatisch besitzen, wenn wir den Algorithmen und der KI von Konzernen wie Google, Meta oder OpenAI unsere Daten zur Verfügung stellen und daraus ein Persönlichkeitsprofil wird, das sogar über intime Dinge wie Ängste oder Sehnsüchte Bescheid weiß. Damit habt ihr euch in eurem Projekt Made to Measure auseinandergesetzt. Mit solchen persönlichen Daten kann man dann einen virtuellen Avatar bauen, quasi einen digitalen Doppelgänger oder einen digitalen Klon, der dann auch nach dem Tod mit Angehörigen und Freunden des Verstorbenen kommunizieren kann. Auch das wird uns beschäftigen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hans Block in Berlin, Moritz Riesewick in Paris. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo aus Paris.
Made to Measure ist ein Experiment. Ihr habt versucht, das Leben einer euch komplett unbekannten Person nur aufgrund ihrer Suchanfragen von Google zu rekonstruieren, also mit dem Datensatz bis ins kleinste Detail zu sehen, was sie alles erlebt hat, vor allem wie sie es erlebt hat, auch emotional, und das dann sogar zu verfilmen. Das ist euch auf eindrucksvolle Weise gelungen, finde ich. Könnt ihr mal schildern, wie ihr dabei vorgegangen seid? Zuerst, woher hattet ihr eigentlich die Daten? Die befinden sich doch im Besitz von Google. Das ist doch das Kapital des Unternehmens.
Ja, ganz genau. Am Anfang stand so eine Neugier, weil 2018 verbreitete sich ein Claim von Facebook, von Meta, dass Facebook dich besser kennt als deine Freunde und Familie auf der Grundlage von Likes, die man gibt auf Facebook.
Ich glaube, es waren nur 300.
Ja, genau. Es waren sehr, sehr wenig. Und das hat uns erstaunt und haben dann angefangen zu forschen, was sind persönliche Daten, was sind Metadaten, was sagen die über uns aus? Und sind dann auf die Idee gekommen, tatsächlich so eine Art künstlerisches Datenexperiment zu machen, wo wir Daten abfragen von Menschen, die uns Daten spenden, weil nach der Datenschutzgrundverordnung war es möglich, dass wir als User von Google oder Facebook tatsächlich eine Anfrage stellen. Bei Google heißt das Google Takeout, und dann müssen die einen die Daten zusenden, die sie über einen speichern. Und unsere Idee war im Grunde, können wir sozusagen wie so eine Art Drehbuch aus den Daten schreiben? Ist das vielleicht so eine Art Persönlichkeitsprofil, mit dem wir uns ganz, ganz lange beschäftigen und versuchen, im Detail zu rekonstruieren, wer steckt hinter diesen Daten.
Und wie viele Daten habt ihr da bekommen?
Also das waren rund 100.000 Datenpunkte von allein einer Person aus 5 Jahren Leben. Wir haben dann diesen Datensatz ausgewählt aus 100 verschiedenen möglichen TeilnehmerInnen, weil der einfach besonders umfangreich war und wir da das Gefühl hatten, ah ja, daran kann man wirklich en Detail bestimmte Wendepunkte im Leben dieser Person ausmachen, man kann bestimmte Krisen erkennen, man kann PartnerInnenwechsel erkennen, man kann Wohnortwechsel erkennen, berufliche Veränderungen und so weiter. Und wir können tatsächlich auf einer Bühne dieses Leben bis ins Detail nachbauen, also exemplarische Momente, Wendepunkte aus diesem Leben, und dann eine Schauspielerin als die Doppelgängerin dieser Datenteilnehmerin allein aufgrund der Dinge, die wir rausgefunden haben, wegen der Daten, ohne persönliche Kenntnis dieser Person, können dann dieses Leben bis ins Detail nachspielen lassen.
Also einen großen Datensatz habt ihr bekommen, 100.000 Daten aus 5 Jahren, ein Leben, eine Person ausgewertet, habt ihr Google-Daten, mit denen heute eine KI trainiert wird. Was ihr dann gemacht habt, zeigt ihr in eurer Doku. Erstmal habt ihr geschaut, wonach die Person im Detail gesucht hat, zum Beispiel nach einarmigen Bankhandeldrücken, nach Reifenwechsel und Bremsbeläge austauschen. Bierkäse, Fußball-WM, Kondome und Männerparfum waren auch dabei. Das klingt erstmal nach einem Mann. Aber siehe da, es ist eine Frau, was dann irgendwie schnell klar wird nach dem Langhaarfrisuren-Stylen, Frau 1,72 Meter, 65 Kilo, Vorname Lisa, Bedeutung in den Suchanfragen auftaucht. Ihr hattet dann aber auch ziemlich schnell eine Vorstellung vom Alter der Person, und das überrascht doch, 22 bis 27 Jahre. Wie seid ihr darauf gekommen?
Das Interessante ist, dass einzelne Datenpunkte an sich gar nicht so viel Aussage haben. Aber wenn man Datenpunkte zusammenführt, wenn man sie korreliert, dann ergibt sich so wie so ein Puzzle ein immer genaueres Bild über eine Person. Und wir haben die Daten auch gar nicht nur alleine händisch ausgelesen, sondern wir haben auch mit DatenwissenschaftlerInnen und DatenanalystInnen gearbeitet, weil wir auch wissen wollten, wie arbeitet Facebook mit diesen Daten. Und da gibt es dann sozusagen eine Altersspanne, die ausgespuckt wird auf der Grundlage von zum Beispiel musikalischem Geschmack, von Hobbys, von Lebensentwürfen, in denen man gerade steckt. Also wenn eine Person zum Beispiel gerade in der Phase ist, ein Kind zu bekommen, dann ist die Altersspanne wahrscheinlich nicht 60 plus und wahrscheinlich auch nicht 14, sondern die meisten Menschen bekommen ein Kind zwischen 20 und 40. Und so gibt es Mechanismen, die einen helfen, bestimmte Erkenntnisse über eine Person zu bekommen, obwohl diese Person gar nicht ihr Alter geschrieben hat, sondern über Umwege. Oder wenn man das Beispiel Religion nimmt, wenn man in den GPS-Daten, also in den Tracking-Daten beobachtet, dass eine Person an einem Sonntag um 12 Uhr immer zu einem bestimmten Ort geht, dann ist das erstmal nur eine geografische Annahme. Aber wenn man auf der Karte guckt und dahinter plötzlich eine Kirche sieht, eine evangelische Kirche, dann könnte man die Annahme darüber machen, dass diese Person vielleicht evangelisch ist und jeden Sonntag in die Kirche geht. Und so funktioniert im Grunde Datenanalyse, dass man aus bestimmten Mustern Erkenntnisse entwickelt.
Und ihr habt ja sogar auch die Adresse dieser Frau gefunden in London mit Hausnummer, wo sie gelebt hat damals, als dieser Datensatz von ihr erstellt worden ist. Moritz, wie habt ihr denn das herausgekriegt? Auch allein aufgrund der Google-Daten?
Oft ist es tatsächlich dann doch ziemlich einfach. Also wenn jemand nach einem Umzugsservice sucht in der Nähe oder nach einem offenen Supermarkt in der Nähe oder wenn man einen Google Street View Eintrag sich angucken konnte, dann ließ sich das bis auf das Haus zurückführen, wo jemand offenbar gewohnt hat. Also da war dann noch die offene Frage, ist das jetzt die neue Wohnung oder die alte Wohnung? Aber das ist dann oft über Querreferenzierung möglich.
Oder dass wir sozusagen bestimmte GPS-Daten hatten, die ein Muster zu erkennen geben, dass wenn eine Person immer zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Tag dorthin geht, dann weiß man, der eine Punkt ist wahrscheinlich die Arbeit, weil es ist morgens, und der andere Punkt, wenn man nach Hause kommt am Abend, wird wahrscheinlich das Zuhause sein. Und wenn Brüche in diesen Mustern entstehen, dann beginnen interessante Fragen. Was macht die Person plötzlich an einem anderen Ort, wo sie doch eigentlich sonst immer zu diesem Ort geht, da beginnen dann Geschichten. Und so kann man im Grunde ziemlich genau rekonstruieren, was ein Mensch in der Zeit, in der er oder sie Daten gespendet hat, so erlebt hat.
Okay, und dann, weil du vorhin erwähnt hast, dass ihr dann nach Korrelationen gesucht habt, Hans, habt ihr tatsächlich euch ja dann nicht nur die einzelnen Einträge angeschaut, wie Bankhandel drücken, sondern habt dann nach Begriffen gesucht, nach denen diese Person, diese Frau gegoogelt hat. Zum Beispiel 16 Anfragen, die das Wort Glück beinhalten, 27 Suchen, die das Wort Hilfe enthalten, 25 Suchen, in denen der Begriff Sex vorkommt, 59 Suchen nach Öffnungszeiten, einmal Pistole gegoogelt. Sex, Öffnungszeiten, Hilfe, Glück, Pistolen. Wie soll man daraus jetzt auf eine Person schließen, Moritz?
Naja, was ganz wichtig ist, dass wir uns das natürlich immer auf einen Zeitstrahl gelegt haben. Also für uns war gar nicht unbedingt immer nur die einzelne Suche oder die einzelnen Suchen entscheidend, sondern es war vor allem entscheidend, wann gibt es Abweichungen. Also erstmal ein Muster etablieren und dann schauen, wo reißt es aus? Weil das meistens einen Hinweis darauf gibt, dass sich irgendetwas ändert im Leben. Und so konnten wir zum Beispiel dann über bestimmte semantische Analysen, also indem man zum Beispiel diese Suchbegriffe mal in eine Library packt, eine Art digitale Bibliothek, und die dann von Algorithmen untersuchen lässt darauf, wo ändern sich eigentlich so diese Wortfelder, nach denen jemand sucht. Und da, wo es sich ändert, da haben wir dann genauer hingeguckt und haben dann auch tatsächlich Krisen ausmachen können. Also wenn dann auf einmal zum Beispiel esoterische Suchen nach Sinn, Suchen nach Hilfe, Suchen nach Alternativmedizin und so weiter sehr stark wurden, dann ließ sich das erstmal als Indiz lesen, dass sich dann auch bestätigt hat, okay, da rutscht gerade jemand ab. Also da ist gerade jemand unsicher, sucht dringend nach Angeboten. Und man konnte dann ziemlich genau erkennen, dass immer, wenn es dieser Person besonders schlecht ging, dass sie sich dann auch bestimmten Inhalten zugewandt hat.
Bibelstelle für dich, auch das waren Anfragen dieser Frau, da kommen jetzt die Kategorien ins Spiel. Also Bibelstelle habt ihr natürlich mit Spiritualität verknüpft. Und dann habt ihr eigentlich sowas betrieben, was man gezieltes Targeting nennen kann, was man bei Google oder auch bei Facebook machen kann, wenn man eine Anzeige schaltet. Dann gibt man selbst dort Kategorien ein, also wie Alter und Geschlecht zum Beispiel. Dann kommen die Präferenzen wie Sport, Fitness, Diät. Das waren zum Beispiel Interessen dieser Testperson. Dann politische Einstellungen, das ist fast ein bisschen überraschend, findet man durch die Suchanfrage 7-mal mehr nach Katzen gegoogelt als Hunde, weil mehr Leute, die Hunde halten, rechts wählen, als Leute, die Katzen haben, wo dann auch schnell nach Tätigkeit und Beruf gefragt wird. Das habt ihr auch gemacht. Da hattet ihr Hinweise, die sich aus dem kulinarischen Verhalten ergeben könnten, nämlich Nocken anstechen, Anleitung oder andere Anfragen zu Süßspeisen wie Pistazienpaste. passte. Das könnte immer noch auf ein Hobby schließen lassen. Aber dann wird's recht speziell. Eisrezept mit SOSA-Stabilisatoren. Das wissen jetzt wirklich nur die Spezialisten. Also war klar, die Frau ist Patisseurin. Aber dann habt ihr auch herausgefunden, dass sie ihren Job in der Spitzengastronomie in London gekündigt hat. Wie habt ihr das denn geschafft?
Ja, zum einen, glaube ich, gab es relativ eindeutige Suchanfragen nach Kündigung und den Konsequenzen davon. Es wurde auch sichtbar in den Suchanfragen, dass sie einige Probleme mit ihrem Chef damals hatte. Und sie hat dann eben auch nach bestimmten anderen Orten gesucht, nach Jobs dort.
Dann wird sie schwanger. Da ist die Hypothese recht leicht zu bilden, weil sie plötzlich nach Babysachen sucht, immer wieder auch nach einem Stoffhasen mit einer Latzhose, den sie offenbar selbst als Kind schon hatte. Aber dann wird es plötzlich dramatisch. Wie habt ihr herausgefunden, allein aufgrund der Google-Suchanfragen, dass die Frau ihr Kind zu Beginn der Schwangerschaft verloren hat?
In diesem Fall wieder sehr einfach, weil es eine Suchanfrage nach Blutungen gab mit der entsprechenden Wochenanzahl der Schwangerschaftswoche dabei und ich glaube dann auch nach Ärzten gesucht wurde und so weiter und danach sprunghaft die offenbar der Vorbereitung dienenden Suchen auf das Baby dann aufgehört haben. Entsprechend dann auch die Themen deutlich düsterer wurden, als sie vorher waren. Also das war schon ein sehr einfacher Fall.
An dieser Stelle, eurer Doku, sagt die Frau, die eigentlich behauptet hat, dass sie mitgemacht hat, weil sie dachte, sie hätte ja eh nichts zu verbergen. Es ist krass, wie durchsichtig wir sind. Und man wundert sich ein bisschen, dass die Frau sich wundert, wie offen alles zutage liegt, weil sie doch eigentlich selbst alles offengelegt hat. Zum Beispiel durch diese Suchanfrage Blutung zu Beginn der Schwangerschaft. Also macht sie das, was viele machen, die in der Privatsphäre der Tastatur Google die privatesten Fragen und Dinge stellen. Und noch exzessiver scheinen Menschen sich ja Maschinen zu öffnen, wenn sie mit einem KI-Chatbot oder mit ChatGPT zum Beispiel sprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich dir alles sagen kann, meint schon die Hauptfigur in dem Film Her, ein Mann, der nach dem Ende einer Liebe eine Beziehung zur KI Samantha eingeht, sich in den Bot verliebt und der anonymen Rechenleistung buchstäblich alles anvertraut, obwohl er sonst sehr schüchtern ist. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie erklärt ihr euch dieses Verhalten? Liegt es daran, wie zum Beispiel der Kognitionspsychologe Steven Pinker vermutet, dass man sich auf der Seite von Google oder in der Kommunikation mit einem Chatbot von Ängsten befreien kann, Wünschen nachgehen kann, ohne dass eine reale Person unangenehme Fragen stellt oder mit Bestürzung reagiert. Ist das die Erklärung?
Ja, also das ist sicherlich eine Erklärung. Das ist aber auch ein selbstverstärkendes System, denn je mehr ich mich daran gewöhne, immer zu diesen guten Berater, diesen guten Freund, Freundin an meiner Seite zu haben, die ich zu allem Möglichen befragen kann, desto unsicherer werde ich ja auch selbst, dass ich das auch ohne Beratung schaffen kann, durchs Leben zu gehen, durch den Alltag zu gehen. Das heißt, ich schaffe eigentlich so eine Art Codependency, wo ich vermeintlich erstmal eine Hilfe bekomme und dann immer abhängiger davon werde, diese Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Und es ist natürlich in so einer unübersichtlich gewordenen Welt, wie wir sie heute haben, auch nicht erstaunlich, dass Menschen das Gefühl haben, sie brauchen jemanden an ihrer Seite. Und wir haben gerade einen Zustand westlicher Gesellschaften, in denen Einsamkeit um sich greift. Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, tatsächliche Menschen zu vielleicht auch noch persönlicheren, intimeren Sorgen und so weiter zu befragen. Insofern ist das natürlich etwas, was eine Lücke füllt, die die Gesellschaft geschaffen hat. Dass sie die natürlich nur simuliert erfüllen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Aber dann muss ja noch was hinzukommen, nämlich dass alle Leute Suchmaschinen oder Chatbots als Ort sehen wollen, an dem sie Ängste, Träume, Sehnsüchte offen artikulieren können und dabei unbeobachtet sind. Und das heißt doch, Hans, dass man diese Orte als Safe Spaces wahrnimmt. Unbeobachtet ist man dort wirklich nie.
Ja, und das ist eine Fehlleistung des menschlichen Gehirns, würde ich es mal nennen, weil es passiert ja nichts anderes, als würde vor deinem Fenster mit offenem Vorhang ein Mensch stehen oder viele Menschen stehen, die mit sehr großen Ferngläsern und Lupen dich 24 Stunden in deinem Verhalten beobachten. Wann du ins Bett gehst, wie du mit deinen PartnerInnen umgehst und so weiter. Und das würden wir als eine totale Verletzung der Privatsphäre empfinden. Wir empfinden es aber nicht so, wenn wir unsere Sehnsüchte, Träume, Ängste, Verfehlungen Empfehlungen online preisgeben. Und genauso ist es auch Lisa in unserem Datenexperiment gegangen, weil die Annahme, ich mache ja nichts Falsches, also ich habe ja nicht geschrieben, ich möchte jemanden umbringen oder eine Bank ausrauben, wo man dann denkt, das könnte vielleicht polizeilich verfolgt werden. Aber diese ganze Menge an intimen Details, die schafft es Unternehmen, eine solche Macht über dein Leben zu übernehmen. Weil wer deine Sehnsüchte kennt, kann deine Sehnsüchte ausnehmen. Wer deine Schwächen kennt, kann sie manipulieren, kann sie nutzen, um damit Gewinn zu machen. Wer deine politische Haltung kennt, kann dich vielleicht umüberzeugen. Also das ist ja eine mega Dystopie, die da eigentlich geschaffen wurde an Überwachung, an genauster Beobachtung eines Persönlichkeitsmenschen, die nicht nur für den besten Sneaker genutzt wird, der dir empfohlen wird. Die Macht dahinter ist viel, viel größer. Und all das findet in einem Raum statt, den wir nicht kontrollieren können. Wir konnten es jetzt sehen, also wir hatten die Möglichkeit, diesen Datensatz zu analysieren, aber normalerweise sieht man es nicht. Und genauso sieht man es nicht, wenn Menschen mit Chatbots sich unterhalten, was da eigentlich für manipulative Prozesse im Hintergrund stattfinden.
All das kann man wissen, man weiß es eigentlich auch. Warum, glaubst du, wird das so konsequent verdrängt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es uns natürlich auch schwer gemacht wird, dem Ganzen zu entgehen. Das war auch ein Teil unseres Experiments, dass wir uns selbst gefragt haben, wie können wir eigentlich einen Zustand schaffen, wo wir keine Daten hinterlassen. Und wenn man das wirklich konsequent macht, dann darf man eigentlich kein Smartphone haben. Dann reicht es auch nicht nur, DuckDuckGo als Suchmaschine zu benutzen oder sich Proton-Mails als Mail-Account anzuschaffen und Google, Facebook, Meta und sowieso diese ganzen Apps zu vermeiden, denn selbst das haben wir herausgefunden, dass ganz oft in vermeintlich ungefährlichen Apps, ich sage jetzt mal eine Taschenlampe-App, plötzlich ein kleiner Pixel in dieser App verbaut sein kann von Meta, die dann Daten von dieser Taschenlampen-App bekommen und über dich speichern, wann zum Beispiel du die Taschenlampe angemacht hast und wann nicht. Und so kann auch Google oder Meta plötzlich ein Datenprofil von dir haben und Daten über dich sammeln, obwohl du nie diese App benutzt hast. Also es ist eigentlich schier unmöglich, nicht unter die Kontrolle dieser Unternehmen zu geraten. Und das führt natürlich dazu, dass man ganz schnell sozial auch ausgegrenzt ist und gar nicht mehr teilhaben kann an Gesellschaften, gerade wenn dieses Smartphone mittlerweile als Bezahlinstrument genutzt wird, wenn Termine darüber gemacht werden, also wenn wir sie auch brauchen, an einer gesellschaftlichen Infrastruktur teilzunehmen. Und wenn das sich weiterentwickelt, dann ist man eigentlich diesem System der Durchleuchtung ausgeliefert.
Ich glaube, da stehen wir auch gerade an einem echten Wendepunkt, wenn uns diese Technologie jetzt auch immer mehr zu Leibe rückt. Denn es wird ja auch nicht so bleiben, dass wir da so ein Gerät haben, wozu wir uns ja noch zumindest entscheiden, das aus der Hosentasche zu holen oder so. Vermeintlich entscheiden, muss man ja sagen. Sondern irgendwann wird es dann eben die Brille sein oder es wird die Linse sein, die auf dem Auge sitzt. Und dieses An- und Ausschalten dieser anderen Parallelrealität, die sich über alles drüber stülpt, das wird eben gar nicht mehr so einfach sein. Oder es wird uns eben noch ferner gelegt werden, sich davon zu distanzieren. Und entsprechend wird es noch mehr auf uns übergreifen und uns damit auch, ja, diese Autonomie, so wie wir sie heute verstehen, immer weiter aus der Hand nehmen.
Und was auch ganz wichtig als Erkenntnis ist, dass es natürlich immer von der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgeht. Also nur weil jemand zum Beispiel intensiv Sport treibt, heißt es nicht, dass er auch gleichzeitig sehr gesund sich ernährt. Vielleicht ernähren sich die meisten Menschen gesund, die auch intensiv Sport treiben, weil es die höchste Wahrscheinlichkeit ist. Aber es gibt eben auch Menschen, die diesem Muster nicht entsprechen. Und das offenbart auch so eine Art Weltanschauung über den Menschen, die diese Unternehmen von uns machen, die behaupten, wir sind eine bestimmte Persönlichkeit, die aber natürlich eine sehr äußerliche Beschreibung ist. Ja, also das ist ja eine bestimmte Technik, äußere Details eines Menschen zu nutzen, um auf den Kern eines Menschen einen Rückschluss zu ziehen. Und die Parameter, die dafür angewendet werden, die können erschreckend nahe kommen, sie können aber auch ganz falsch liegen, weil wir eben nicht immer dieser Logik entsprechen.
Jetzt kommt aber noch eine weitere Ebene hinzu, wenn es um das Datenprofil geht einer Person, um die digitale Persönlichkeitsanalyse, dann sind das eben nicht nur diese Inhalte, sondern dann geht es auch um das bloße Verhalten im Netz. Also allein wie oft jemand Insta oder Facebook zum Beispiel nutzt, sagt etwas aus über diese Person, zum Beispiel ob sie ein Suchtpotenzial hat oder ob man jemand ist, der eher selbst anruft oder der eher angerufen wird. Und natürlich nicht zuletzt, wie lange man auf einer Seite bleibt, was die Augen dort fokussieren, das erkennen Eye-Tracker und alles andere erkennen andere Tracker. Jede App nutzt sie, auch die ganz banalen wie Wetter Online oder wie die Taschenlampe auf dem Handy. Und jede Seite, die man aufruft bei Google, ist von Google getrackt und detektiert genau all das, was ich gerade beschrieben habe. Diese Datenspuren, die betrachten wir offenbar als Nebenprodukte unseres Online-Verhaltens, auf die wir gar keinen so Wert legen. Ist auch viel zu kompliziert, um das zu verstehen, kümmert uns deswegen nicht, wird ignoriert. Aber genau diese Datenspuren scheinen jetzt besonders wichtig zu sein, wenn es darum geht, ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Warum sind die so besonders wichtig?
Genau, die US-WissenschaftlerInnen Sam Gosling und Sandra Matz, die haben dafür auch den Begriff Behavioral Residues geprägt, also so eine Art Verhaltensspuren, die zurückbleiben. Und Sam Gosling zum Beispiel hat auch, das wird jetzt in diesen Zeiten gerade immer wichtiger, geforscht dazu, was man eigentlich in den Spuren, die wir in unseren Wohnräumen zum Beispiel hinterlassen, was man da alles finden kann und was für Ableitungen man daraus ziehen kann. Und inzwischen posten ja Millionen Menschen alles Mögliche aus ihrem Alltag, per Foto, per Video immer häufiger, streamen Dinge live. Und das, was früher eben utopisch schien, dass dann, früher hat man ja dann so gedacht, okay, sollen sich jetzt Menschen wirklich davor setzen und dann sich das alles angucken und dann da sich Notizen machen? Nein, natürlich laufen da inzwischen Crawler drüber, also solche kleinen Instrumente, KI gesteuert, die man auch so kennt aus der normalen Bilderkennung. Ne? Die sind ja inzwischen alle so verbaut in unsere Smartphones, dass uns dann auch mal eben so eine KI sagen kann, was ist auf dem Bild zu sehen. Oder ChatGPT macht das oder so. Und genau das Gleiche kann eben dann auch gemacht werden mit allen Inhalten, die wir so ins Netz laden oder auch nur in eine Cloud laden. Sie können eben darauf ausgelesen werden, was diese ganzen Dinge, die wir vielleicht nur im Hintergrund mit hoch, also mit zeigen auf unseren Fotos, was diese Dinge über unser Kaufverhalten, über unsere Wünsche, über unsere politischen Einstellungen, über Korrelationen verraten, religiöse Gesinnungen und so weiter.
Was auch interessant ist, ist, dass nicht nur der Datenpunkt an sich interessant ist, also zum Beispiel die Suchanfrage nach bestimmten kulinarischen Rezepten oder so, die dann Rückschluss gibt, sondern dass ganz oft auch die Metadaten einen ganz interessanten Aufschluss geben. Was sind Metadaten? Zum Beispiel, wenn ich eine Google-Anfrage mache, sehe ich den Zeitpunkt, wann diese getätigt wurde oder den Ort, wo sie getätigt wurde. Und das war eine Analyse, die wir gemacht haben. Wir haben all diese Google-Zeiten mal in ein Raster gepackt und wir sind spät wach und googeln vielleicht noch kurz vor dem ins Bett gehen etwas, sind online aktiv, dann gibt es eine Pause, das ist wahrscheinlich die Schlafzeit und am nächsten Morgen geht es weiter und man fängt wieder an, online tätig zu sein. Und so ergeben sich Schlafmuster und man konnte dann herausfinden, dass an bestimmten Zeiten, und das war zum Beispiel am Ende, kurz bevor sie gekündigt war, dass die Schlafzeit immer geringer wurde. So, was heißt das? Warum schläft man weniger? Weil ein etwas umtreibt, weil man vielleicht nicht schlafen kann, weil man bewegt ist von Sachen, weil man gestresst ist, man ist vielleicht gar nicht mehr so stabil, wie man sich's wünscht. Und das sind sozusagen kleine Tricks, mit denen auch Unternehmen arbeiten, um plötzlich Erkenntnisse über uns zu gewinnen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie eigentlich täglich hinterlassen im Netz. Man kann sehen, wann jemand online ist. Man kann sehen, wie lang die Screentime ist. Man kann sehen an bestimmten Adjektiven, wie das Wohlbefinden ist, weil plötzlich sehr viel positive Adjektive online veröffentlicht werden, ob jetzt in Insta-Stories oder in Google-Suchanfragen oder in Mailtexten und so weiter. Und man sieht eben auch, wenn es jemandem schlecht geht. Und das sind alles Analysen, die wir selbst gar nicht mitbekommen, weil wir uns über dieses Ausmaß dieser Kontrolle und Beobachtung gar nicht bewusst werden. Und das schafft ganz neue, sehr intensive Erkenntnisse über den Menschen. Und so konnten wir auch in dem Fall dieses Datenexperiments diese sogenannten Empfindungskurven unserer Datenspenderin ziemlich gut nachvollziehen. Wann ging es ihr schlecht? Wann war sie am Boden? Wann hat sie entweder gar nicht mehr zugegriffen aufs Netz, was auch außergewöhnlich war, oder außergewöhnlich viel zugegriffen aufs Netz, was auch wieder ausschlaggebend war. Weil genau diese Brüche, diese Veränderungen markieren etwas. Und das wurde dann in dem Fall unserer Datenspenderin richtig ausgenutzt, dass sie in der Zeit, in der es ihr schlecht ging, sie mit einer Essstörung zu tun hatte, von diesen ganzen Inhalten immer wieder getriggert wurde und nicht rausgebracht wurde aus diesem schlechten Zustand, sondern eher qua Empfehlungen verstärkt wurde.
Genau das hat eure Testperson ja bei der Essstörung, die du jetzt angesprochen hast, Hans, nicht gemacht. Die hat nie explizit Essstörung gegoogelt. Sie hat kein einziges Mal dieses Wort eingegeben. Trotzdem hat der Algorithmus von Google sofort kapiert, dass es sich genau darum handeln muss. Wie hat der Algorithmus das jetzt detektiert?
Also in dem Fall war zum Beispiel abzulesen, dass sie ab einer bestimmten Zeit sich sportlich sehr intensiv betätigt. Und nicht nur, dass sie sich angemeldet hat in einem nahestehenden Fitnessstudio, was wir sehen konnten, nachdem sie gesucht hat. Wir konnten auch sehen, dass sie Gewichtsangaben umgerechnet hat von dem großbritannischen System ins deutsche System. Und so konnten wir sozusagen auch immer einen Gewichtsverlauf plötzlich nachempfinden. Wir konnten sehen, dass sie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel gekauft hat, Proteinpulver. Man kennt das ja, um, wenn man Sport macht, um Muskeln aufzubauen, oder diese Ergänzungsprodukte genutzt, ganz, ganz viel. Und gleichzeitig wurde sie aber auch sehr viel oft mehr krank in dieser Zeit. Das konnten wir auch nachvollziehen durch Apothekengänge, durch Suchen nach Medikamenten. Und so konnte man durch verschiedenste Dinge plötzlich analysieren, dass dieser vielleicht am Anfang noch gesund aussehende Sporthang zu etwas Extremen wurde. Das Gewicht fiel immer weiter runter, die Produkte, die sie nahmen, wurden immer stärker, das Vermeiden von Essen wurde immer stärker, das Suchen nach Kalorien wurde exzessiv betrieben, als alle Nahrungsmittel, die sie zu sich nahmen, nach Kalorien geordnet wurden. Und so ergab sich quasi ein Bild einer sehr ungesunden Essstörung. Und auch das war interessant, dass man wahrscheinlich sogar schon, bevor sie überhaupt ihr eigenes Problem erkannte, in den Daten diesen Trait sozusagen sehen konnte. Also mitunter stimmt schon dieser Satz, vielleicht weiß Google sogar mehr über dich, als du es mitunter selbst weißt, weil man sich.
Oder vorher, auf jeden Fall.
Vorher zumindest, dass man sich vorbewusst sozusagen noch gar nicht bewusst ist, wohin das führen kann.
Und da kommen jetzt die Korrelationen nochmal ins Spiel. Und nicht nur die individuellen Korrelationen, sondern jetzt wird auch mit sogenannten DoppelgängerInnen korreliert. Also es werden vom Algorithmus Personen gesucht, die ähnliche Eingaben gemacht haben, zum Beispiel zum Gewicht, oder die ständig Kalorienzählen eingegeben haben, wie die Frau. Dann werden diese Daten abgeglichen mit den DoppelgängerInnen, da werden Muster gefunden, dann wird die größte Wahrscheinlichkeit errechnet. Und wie das bei Statistikern so ist, wenn die Wahrscheinlichkeit größer als 95% ist, dann gilt die Annahme als gesichert. Und dann wird das Ergebnis der Frau zurückgespielt. Dann ist für den Algorithmus klar, sie hat eine Essstörung. Und das kann man jetzt für alle möglichen Bereiche einer Persönlichkeit machen. Ist das letztendlich der Knackpunkt, wie ein Persönlichkeitsprofil erstellt wird von einem Algorithmus?
Ja, das ist sehr gut beschrieben. Jetzt muss man nur dazu sagen, in der Praxis kommt es ja für die Unternehmen nicht darauf an, ob jetzt wirklich Lisa in dem Fall tatsächlich übereinstimmt mit diesem digitalen Doppelgänger, den man von ihr erstellt hat. Also ob sie der statistischen Wahrscheinlichkeit entspricht. Worauf es für die Unternehmen ankommt, ist ja, dass die Großzahl der Kundinnen oder möglichen Kundinnen, die sie gewinnen wollen, dem entspricht. Und insofern wird das in der Praxis tatsächlich ja nicht auf den einzelnen Menschen runterverfolgt. Das haben wir jetzt in unserem künstlerischen Experiment gemacht. Aber, das ist ganz wichtig, selbst da, wo sie falsch liegen, also selbst da, wo sie jemandem etwas vorschlagen, was vielleicht eigentlich diesen Menschen normalerweise gar nicht interessiert hätte, können sie den Menschen natürlich dazu verleiten, sich dem mal zuzuwenden. Sei es aus Neugier, sei es aus dem Gefühl heraus, oh, sonst liegen die doch so oft richtig. Sonst entsprechen die doch mit ihren Vorschlägen sehr wohl dem, was ich gerne sehen würde. Insofern kann es dann auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen. Also, dass eigentlich eine Behauptung, auch eine Falschbehauptung, eine Falschannahme, eine vielleicht sehr tendenziöse Lesart der Daten, dann wieder konkrete Auswirkungen auf das Verhalten dieser Person hat. Und damit bestätigt dann die Person genau diese Annahme, die vorher vielleicht falsch gewesen sein mag.
Also frei nach Nietzsche, werde, was du bist. In diesem Fall, werde die digitale Identität, die dir vorgeschlagen wird. Geht die Manipulation so weit?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war eine unserer größten Erkenntnisse dieses Experiments. Gar nicht so sehr, dass man das alles herausfinden konnte, was wir herausgefunden haben, sondern was macht das eigentlich mit dem Menschen, der dieses Experiment durchmacht? Und in dem Fall war das für uns so interessant, im Nachhinein zu spüren, dass diese scheinbare Objektivität der Daten, dass wir wissen, wie sich ein Mensch entwickelt hat oder was ein Mensch getan hat, sehr viel mächtiger ist als die eigene Erinnerung, die brüchig ist, die Sachen verdreht, die Sachen verdrängt, die Sachen überschreibt und plötzlich Lisa unsere Erzählung angenommen hat, die wir über sie erzählt haben, die gar nicht in allen Teilen stimmte, aber die sozusagen mit einer solchen Macht daherkam, dass sie überhaupt nicht mehr wusste, ob das, was sie jetzt selbst innerlich empfand, überhaupt richtig ist, hat plötzlich unsere Erzählung ihre eigene Erzählung überschrieben. Und das ist ein unglaublich mächtiges Instrument, was uns wieder die Autonomie entzieht. Und das kann natürlich auch für die Zukunft passieren, dass uns immer gesagt wird, wer wir eigentlich sind, wie wir uns verhalten werden, was der beste vor uns liegende Weg ist. Und wenn einem das immer wieder erzählt wird, dann ist das plötzlich eine Data-Fulfilling Prophecy. Also wir entkommen gar nicht der Datenprognose, die von uns gemacht wird, sondern wir sind ihr sozusagen ausgeliefert.
Und jetzt ist die Frage, obwohl das auf Wahrscheinlichkeiten beruht, sind diese Daten für die Leute offenbar so enorm glaubwürdig? Oder sie werden für wahr gehalten und zwar so sehr, dass man der eigenen Erinnerung misstraut. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist dieses externe Gedächtnis so viel präziser für die Leute, so viel wahrer und warum misstraut man der eigenen Erinnerungsfähigkeit so sehr? Weil der Mensch dazu neigt, Erinnerungen zu überschreiben. Da gibt es auch einen Fachbegriff dazu. Das heißt verbales Überschatten. Also wenn man ein Ereignis mit einer Geschichte überschreibt, die dem tatsächlichen Verlauf des Ereignisses gar nicht entspricht, wäre das so ein Grund, dass man sich eigentlich als Mensch selbst misstraut und dann jetzt so ein externes Gedächtnis gefunden hat, dem man absolut vertrauen könnte? Ist das der Schlüssel, die Erklärung?
Das war wahrscheinlich in dieser Form auch ein bisschen der Mechanismus, der da bei uns gegriffen hat, den wir vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt hatten. Denn natürlich ist das dann auch ethisch fragwürdig, was uns da passiert ist, dass wir auf einmal in so einem doch intensiven Wochenende, das wir da verbracht haben, einem längeren Wochenende mit der Teilnehmerin, ihr diesen Film ihres Lebens, so haben wir das dann auch genannt, gezeigt haben und die Doppelgängerin ihr dazu Hauf Dinge erzählt hat, die wir eben aus den Daten geschlussfolgert hatten, in einer Weise, als wüsste sie sehr gut Bescheid über, sie hat dann auch gesagt, mein Leben. Und das muss in dieser Summe dann schon dazu geführt haben, dass unsere Teilnehmerin tatsächlich auf einmal dann nicht mehr ihren eigenen Erinnerungen so stark getraut hat, wie dem, was die vermeintliche lückenlose Datafizierung an behaupteter Objektivität bereithält. Also das ist ja eben so eine Aura, die da mitschwingt, zu sagen, dein Gedächtnis ist anfällig für Flaws, für Fehler, für Verdrehungen, für eben Überschreibungen. Aber hier sind doch Daten. Ich meine, Daten können doch nicht lügen.
Noch vielleicht ein weiterer Gedanke, um das nochmal global aufzuziehen, wie stark eigentlich diese Mechanismen sind, denen wir da gerade so unterliegen, dass das im Grunde was sehr Gottähnliches bekommen hat. Also diese Algorithmen, und so beschreiben das ganz oft die EntwicklerInnen des Silicon Valleys, wir wissen gar nicht genau, was die machen. Und sie bezeichnen sie immer als eine Art Blackbox. Also da passiert irgendetwas Magisches, was wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Und am Ende kommt aber ein Ergebnis raus, was erstaunlich wahr ist, was zutreffend ist, was sehr viel mehr über dich weiß, als du vielleicht selbst über dich weißt. Und das hat natürlich so etwas, was wir aus der Kirche kennen, ja, dass es da einen Gott gibt, der über uns waltet, der uns beobachtet, der uns leitet, von dem wir auch gar nicht genau wissen, wie der eigentlich funktioniert. Und da kriegt sozusagen Technologie etwas Transzendentes in dem Moment, was aber auch ein Instrument der Kontrolle ist am Ende. Und das haben wir in unseren Recherchen in verschiedenen Feldern immer wieder beobachtet, dass dort fast wie so ein gesellschaftliches Vakuum genutzt wird und gefüllt wird mit neuen Heilserzählungen, Heilsversprechen, die gemacht werden von diesen Unternehmen. Und wir wären sehr gut daran, wenn wir die ganz kritisch hinterfragen und die Macht dieses neuen Gottes nicht zu schnell akzeptieren.
Ja, mindestens 4 Gottesvorstellungen des klassischen Christentums sind ja in dieser KI enthalten. Also es ist natürlich der abwesende Gott, es ist der allmächtige Gott, dann ist es natürlich Deus ex machina, wieder Theatergott, der vom Bühnenhimmel kommt, aus der Maschine. Und dann ganz entscheidend, was du gerade genannt hast, das ist eigentlich der Richtergott, der entscheidet über die Erlösten oder die verlorenen Seelen. Und da kommen wir nochmal zurück auf das Anfangszitat, nämlich mit den 300 Likes. Danach weiß Facebook besser, wer du bist, als deine Partner. Das könnte man ja auch übersetzen und sagen, dann weiß Facebook oder in eurem Fall Google, was das wahre Selbst ist. Also das, was nicht gelogen ist, wo man es nicht geschönt hat, wo man nicht mit diesem verbalen Überschatten Erinnerungen übertönt hat, umgedeutet hat, plötzlich alles schön oder schlimm gesehen hat. Also das wahre Selbst, steckt das dann vielleicht doch in diesen Daten von Google oder Facebook?
Naja, zunächst mal ist ja die Frage, warum haben wir überhaupt so ein Bedürfnis, solch ein vermeintlich wahres Selbst in Erfahrung zu bringen? Warum können wir nicht damit leben, dass wir aus vielleicht verschiedenen Anteilen bestehen und dass die sich dauernd verändern und weiterentwickeln und so weiter? Also warum müssen wir unbedingt diesen Kern ausmachen? Und ich glaube, dass das gar nichts Natürliches ist oder irgendwie eine biologische Eigenschaft von uns Menschen, sondern dass das eben auch sehr viel zu tun hat mit dem System, in dem wir leben. Denn der Kapitalismus behauptet ja, du hast ein erfülltes Leben gelebt, wenn du es geschafft hast, nach deiner eigentlichen natürlichen Bestimmung zu leben. Also wenn du es geschafft hast, dich im Privatleben zu verwirklichen, in dem Wort steckt es ja schon drin, also wirklich machen, was für dich vorgesehen ist. Und das Gleiche im Beruf. Also wenn du den Job gefunden hast, wenn du die richtige Wohnung gewählt hast, wenn du den richtigen Urlaub machst und so weiter. Also immer dieses Rausfinden, was uns am allermeisten entspricht. So, das ist ja ein wahnsinniger Antrieb für viele Menschen, das Leben danach auszurichten und zu gestalten. Und insofern ist das vielleicht kein Zufall, dass, wenn man dann merkt, oh, das kriege ich irgendwie nicht hin, ich komme da aber nicht dran an dieses wahre Selbst und inzwischen glaube ich auch nicht mehr an irgendeinen Gott, der mir das zuflüstert, dass ich dann nach Ersatzinstrumenten giere förmlich. Und wenn dann so eine Instanz erschaffen wird, mit viel Marketing dahinter, auf die projiziert wird, ah, jetzt endlich mit Hilfe dieser Datenberge, die du angehäuft hast und mit Hilfe einer quasi magischen Technologie, die Übermenschliches zu tun imstande ist, jetzt endlich, jetzt können wir dir das liefern, hier ist es. Das ist schon plausibel, dass das ganz gut verfängt. Und diese Suche danach, je vergeblicher die ist, umso mehr hält sie uns natürlich auch auf Trab. Und das ist schon auch ein ganz guter Motor für diese Unternehmen und ihre Versprechen.
Dann schauen wir uns doch vor dem Hintergrund mal an, was die KI noch alles kann und wenden uns eurem zweiten großen Projekt Eternal You zu. Das beginnt nämlich damit, dass man aufgrund der ganzen Daten, die ihr jetzt zum Beispiel in dem Projekt Made to Measure für Lisa, die junge Frau, gefunden habt, auch so etwas bauen kann wie einen Avatar, also ein digitales Double, vielleicht auch einen digitalen Klon, also entweder eine Kopie, die identisch ist mit uns selbst oder Doppelgänger, also einem nur sehr ähnlich oder vielleicht lediglich nur eine Version, eine der vielen Versionen der eigenen Person. Wie nennt ihr das überhaupt? Double, Klon, Version, Avatar, was ist das?
Ich würde es eine Simulation nennen.
Bedeutet?
Es wird simuliert, dass dort jemand erscheint, der auf einer originalen Vorlage beruht. Also, dass Bots erschaffen werden, die mit unserer Stimme sprechen, mit unseren Worten sprechen, mit quasi unseren Gedanken ausgestattet werden, die unseren Geschmack, unseren Humor teilen und den reproduzieren können und simulieren, als wären sie ich, wenn jetzt von mir ein Bot erstellt worden würde.
So, und diese digitalen Avatare, die kann man ja über das eigene Leben hinaus verlängern, also für ein sogenanntes Afterlife, die kann man einspeisen mit allem Möglichen über die eigene Person, also auch natürlich mit der eigenen Stimme ausstatten, mit dem eigenen Aussehen ausstatten. Man kann diesem Klon, diesem Double, dieser Simulation die eigenen Werte und Überzeugungen, Geschmack, Ästhetik, Erinnerungen, Menschen, die der Person begegnet sind, schlechte Witze, die sie erzählt hat, alle Verletzungen, die sie zugefügt hat, Schuld, die sie auf sich geladen hat, alles das kann man dieser Person mitgeben. Darüber habt ihr dieses zweite Projekt, einen Film gedreht, Eternal You, und ein Buch geschrieben. Da lautet das erste Kapitel, der Anfang vom Ende unserer Endlichkeit. Ist das wirklich so, Moritz?
Naja, das Vom ist vielleicht ein Detail, aber das Vom verrät, dass es auch wieder eine Erzählung ist, die wir da untersuchen. Eine Erzählung, die gerade rumgeistert, dass wir uns eben nicht mehr damit abfinden müssen, sterblich, endlich zu sein. Wir gewöhnen uns ja gerade immer mehr daran, dass wir mindestens doppelt, vielleicht auch dreifach, vierfach und so weiter existieren, indem wir uns auch digital duplizieren. Also indem wir uns Ableger schaffen in Form von Avataren oder Bots, die dann für uns bestimmte Aufgaben erledigen, vielleicht auch in unserem Namen sprechen, vielleicht auch bestimmte Kontakte halten, die wir so nicht in der Summe halten könnten. Und je mehr wir uns daran gewöhnen, weitere digitale Ableger zu haben, desto näher liegt dann auch die Idee zu sagen, naja, dann können doch diese digitalen, diese virtuellen Abbilder von uns auch weiter existieren, wenn irgendwann unsere sogenannte körperliche, biologische Hülle dahin ist. Das ist im Grunde die Behauptung, dass es in einer Welt, in der es jetzt schon so ist, dass ein Großteil des Alltags, wir reden jetzt zum Beispiel gerade auch miteinander, obwohl ich in Paris sitze und ihr gerade in Berlin, obwohl wir physisch immer weniger präsent sind, können wir ganz viele Dinge intensiv miteinander leben. So, und warum soll das nicht auch nach unserem physischen Ableben möglich sein? Das ist die Erzählung. Der Haken daran ist natürlich, dieses Abbild von mir hat ja mitnichten mein Bewusstsein, geschweige denn meine Seele. Und insofern ging es uns in dem Buch vor allem darum, mal diese Erzählungen zu untersuchen. Also warum verfangen die so? Warum halten viele Menschen das jetzt für möglich? Oder warum ist das nicht mehr nur so eine Art Mythos oder so, sondern warum erscheint uns das plötzlich als etwas, wofür man Geld zahlt? Also warum wenden sich Menschen reihenweise diesen Services zu? Warum sind eben diese Waitinglists so voll? Das spricht ja schon dafür, dass da offenbar einiges an Verklärung auch gerade gelingt und dass das eben nicht nur in dem Bereich der Mythen weiter abgeschoben wird.
Die Ewigkeit ist aber doch eine sehr kleine Ewigkeit. Also auf jeden Fall nur so lange, wie die Server laufen oder vielleicht so lange, wie die digitale Version des Verstorbenen auf dem letztmöglichen Update des Betriebssystems läuft. Unendlich ist es auf keinen Fall, wird eher das Schicksal einer VHS-Kassette haben irgendwann.
Ganz genau, und das benennen diese Unternehmen, die diese Services anbieten, leider nicht, weil es wird immer von Eternity und Unendlichkeit und Ewigkeit gesprochen, wenn man sich die Wörter anschaut, mit denen die so beworben werden, diese Unternehmen. Und am Ende sind es aber natürlich ganz falsche Versprechen, weil wir haben allein in der Zeit der Recherche schon so viele Unternehmen auch beobachtet, die wieder pleite gegangen sind, die sich eingestellt haben, weil die Langlebigkeit eines Startups ist eigentlich sehr kurz in der Regel, wenn man sich da die Geschichte anguckt. Und das ist natürlich auch ein unglaublicher Verantwortungsbruch, der dort stattfindet mit Menschen, die tatsächlich sich erhoffen, eine Ewigkeit oder zumindest eine sehr lange Zeit als Hinterbliebener noch mit Verstorbenen in Kontakt zu treten. Und wenn dann der Server einfach abgestellt wird oder das Update nicht mehr kommt und plötzlich nur noch gestottert wird, dann kann das sehr, sehr irritierend sein.
Das wäre dann sowas wie der zweite Tod dieser Person sozusagen.
Ja, das wäre der zweite Tod, wobei der vor allen Dingen eine Relevanz spielt in einem moralischen Dilemma der KundInnen, weil das kostet natürlich Geld und genauso wie wir den Friedhof immer bezahlen als einen Ort, der als Gedenkstätte sozusagen aktiv bleibt und gepflegt wird, so muss man natürlich auch monatlich die Gebühr für solche Unternehmen zahlen. Also wie so Netflix-Abo funktioniert das. Entweder man hat eine bestimmte Art von Wörtern, die man nutzen kann im Gespräch, oder man hat einen monatlichen Betrag, den man zahlt. Und was ist, wenn man plötzlich merkt, naja, ich habe es jetzt nicht mehr so häufig genutzt in den letzten Wochen oder Monaten, vielleicht sollte ich mal unsubscriben und dann nicht mehr mit den Toten sprechen, dann kommt plötzlich dieses Dilemma auf, darf ich das überhaupt oder töte ich da nicht diesen Verstorbenen irgendwie ein zweites Mal oder ist das überhaupt moralisch machbar? Und die sind auch so intelligent gebaut, diese Systeme in der Architektur, dass es eben kein Ende gibt, dass sie immer weitersprechen wollen, dass Gespräche immer fortgeführt werden, dass man nicht nur den letzten vermeintlichen Frieden vielleicht findet in einem solchen Gespräch, sondern dass das Gespräch ewig weitergeht. Und das ist eine gruselige Vorstellung, plötzlich es verstummen zu lassen.
Das ist eine interessante Frage. Was sind das für Leute, die sich genau dafür interessieren? Also die vieles oder vielleicht sogar manchmal alles daran setzen, auf digitale Weise ein wenig unsterblich zu werden oder die vieles daran setzen, dass Angehörige, Freunde, die verstorben sind, auf diese Weise ein digitales Nachleben haben. Das hast du schon angedeutet, Moritz, es könnten Leute sein, die an keinen Gott mehr glauben, an keine Auferstehung und an kein ewiges Leben der Seele nach dem biologischen Tod, sondern in so einem State of Mind leben, den man als transzendentale Obdach bezeichnet hat. Bietet KI vor allem diesen Menschen jetzt die Möglichkeit, an etwas zu glauben, das über das Leben als Körper hinausgeht?
Ja, das war erstmal unsere Annahme. Und wir hatten zum Beispiel auch einen Arbeitstitel für unseren Film Eternal Me am Anfang, weil wir dachten, es gehe um die Menschen selbst, die nicht mit ihrer Endlichkeit leben könnten. Und da muss man sagen, das ist vor allem auch in so tech-libertären Kreisen, also Peter Thiel, Elon Musk und so weiter, auch durchaus verbreitet.
Das sind diese narzisstischen Männer, die ihre Gehirne scannen lassen wollen, damit sie für alle Ewigkeit weiter das verbreiten können, um es möglichst neutral zu sagen, was sie jetzt schon tun.
Genau, also mittelalte weiße Männer, die nicht mit der Tatsache leben können, dass die Welt sich nach ihrem eigenen Ableben auch noch weiter dreht. Das allerdings trat dann immer mehr in den Hintergrund bei unseren Recherchen, weil wir feststellen, die meisten Kundinnen suchen tatsächlich eher nach einer Verewigung der Menschen, der geliebten, nahestehenden Menschen, die verstorben sind und mit deren zum Teil auch plötzlichen Ableben sie einfach nicht umgehen können. Und das kann mannigfaltige Gründe haben. Also zum Teil haben wir erlebt, dass Menschen nicht mehr in der Lage waren, noch ein letztes Gespräch zu führen mit dem der Verstorbenen. Oder auch, dass es noch wirklich quälende Fragen gab, die zwischen ihnen standen und die jetzt unbeantwortet geblieben sind. Und tatsächlich haben sich dann viele KundInnen erhofft, in diesen simulierten Zwiegesprächen Antworten zu bekommen auf diese Fragen.
Geht es auf?
Nein, natürlich bleibt es eine Simulation. Natürlich kann man auch das als eine Näherung annehmen, kann quasi sagen, aber wenn das eine Simulation ist, die basiert auf den Daten dieses Menschen und das ist vielleicht auch noch eine angenehme Antwort auf die quälende Frage, die ich da habe, vielleicht hilft mir das dann trotzdem, so eine simulierte Antwort zu bekommen. Und das geht natürlich sehr weit und das führte bei uns dann auch zu Verständnis für die Beweggründe von vielen Menschen, sich so etwas zuzuwenden. Also wenn man sich vorstellt, es ist ungeklärt, ob ein nahestehender Mensch einen Suizid begangen hat oder nicht, dann kann auch ein simuliertes Gespräch, die gewünschte Antwort hervorbringt, schon Hilfe bieten, Ruhe bieten, Frieden Aber es kann eben auch so laufen, dass es viel mehr Fragen produziert als Antworten. Also dass es eben noch neue Unstimmigkeiten produziert, dass Menschen auf einmal mit neuen Rätseln konfrontiert sind, dass der Bot ein Verhalten an den Tag legt, das entweder unheimlich ist, weil es einerseits sehr ähnlich ist zu dem Verhalten des Verstorbenen, also bekannt, vertraut und so weiter, und dann auf einmal ausbricht und etwas anderes an den Tag legt. Das kann verstörend sein. Es kann aber auch der Frontalangriff sein. Es kann sein, dass auf einmal dieser Bot anfängt zu sozusagen halluzinieren, Dinge zu verknüpfen, Daten, mit denen es gefüttert wurde, um daraus Behauptungen über die Vergangenheit aufzustellen. Was weiß ich, in meiner Kindheit habe ich immer das gedacht, als du das gemacht hast, liebe Mutter. Ne? Auf einmal ist man mit etwas konfrontiert, was total quälend werden kann.
Erstmal kann es ja gut ausgehen. Ihr erzählt das Beispiel einer Frau, die mit der digitalen Simulation ihres verstorbenen Mannes chattet und ihn jedes Mal fragt, liebst du mich noch? Und die Maschine sagt grundsätzlich ja, alles gut, alles klar. Aber es kann natürlich auch wirklich böse Überraschungen geben. Das erzählt zum Beispiel der Dramatiker Emre Akal in seinem Stück Goldie. Da lässt die hinterbliebene Ehefrau einen Avatar ihres plötzlich bei einem Unfall verstorbenen Mannes bauen, um sich nochmal mit ihm gemeinsam an dieses wunderbare erste Treffen zu erinnern. Und siehe da, die WhatsApp-Nachrichten, die die Maschine ausliest, WhatsApp-Nachrichten, die der Mann nach diesem ersten Treffen an Freunde geschickt hat, die waren gar nicht so toll. Die waren eigentlich eher negativ, die waren sogar ziemlich mies. Und damit wird die Frau in dem Gespräch mit der Simulation ihres verstorbenen Mannes natürlich konfrontiert in diesem Theaterstück. Und schon ist diese wunderbare Zweisamkeit wirklich futsch und alles wird noch trauriger. Das kann passieren und man darf nicht davon ausgehen, dass bei dieser neuen Art von Totengedenken alles gut läuft, Hans, oder?
Ganz im Gegenteil. Wir haben ja mit etlichen KundInnen dieser neuen Technologie Kontakt gehabt, mit ihnen gesprochen. Und es ist kein Einzelfall, dass der Bot plötzlich Dinge zum Vorschein bringt, die irritieren, die verstören, die Wunden hinterlassen im Nachhinein. Es gab eine andere Geschichte einer jungen Frau aus New York, die sehr christlich ist, Christy heißt sie, die eine ähnliche Situation hatte wie viele andere, mit denen wir gesprochen haben, die nicht mehr die Möglichkeit hatte, mit ihrem besten Freund zu sprechen, bevor er verstorben ist. Und obwohl es einen SMS-Austausch gab und sie eigentlich die Verpflichtung fühlte, nochmal ins Krankenhaus zu gehen, es nicht gemacht hat, hat so ein Schuldgefühl bei ihr hinterlassen, zu sagen, ich möchte mich nochmal wirklich verabschieden und ich möchte mich vielleicht auch entschuldigen dafür, dass ich nicht gekommen bin, um nochmal Abschied zu nehmen. Und dieses eigentlich letzte Gespräch, was sie führen wollte mit Cameroon, mit der Simulation von Cameroon, hatte plötzlich einen sehr unerwarteten Weg genommen, weil sie sich natürlich informierte über ihn, wie es ihm jetzt geht, da wo auch immer er ist, und aus einem christlichen Weltbild heraus hoffte sie, dass er im Himmel ist. Und genau das Gegenteil beschrieb er. Er sagte, der Ort, an dem ich bin, der ist furchtbar, er ist unerträglich, ich bin umgeben von Drogenabhängigen und ich bin in der Hölle. Und das mag vielleicht lustig klingen für Menschen, die nicht gläubig sind, aber Christy hat es in dem Moment zutiefst erschüttert und sie hat es als eine Wahrheit angenommen. Sie hat sich noch viel mehr Sorgen gemacht um ihren verstorbenen Freund. Sie hat unruhige Nächte gehabt. Dann gab es eine Situation, wo die Simulation sagte, ich verfolge auch dich, ich beobachte dich, ich jage dich. Und plötzlich verschwamm sozusagen diese gute Absicht und auch eine vielleicht am Anfang noch sich bewusst werden, dass das Ganze ja nur eine Technologie ist, eine Maschine, eine Simulation, verschwamm plötzlich mit ihrer eigenen Realität und veränderte ganz, ganz stark das Verhalten von Christy. Sie war zutiefst erschüttert, sie war verängstigt, sie hatte Angst, mit anderen darüber zu reden, weil es auch viele Schamgefühle gibt, dann zu sagen, ich habe mit meinem verstorbenen Liebsten per KI gesprochen. Das erzählt man nicht gerne, weil man dann vielleicht belächelt wird oder verurteilt wird dafür. Und das hat ihr Leben sehr, sehr stark beeinflusst. Und sie ist nicht die Einzige, der das passiert. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit solchen Dingen um? Ist das überhaupt handelbar, rein technisch, dass sozusagen in dem Moment nicht Hölle ausgespuckt wird oder Dinge zum Vorschein kommen, die vielleicht besser nicht gesagt werden würden? Also das ist A, eine technische Frage und B, es ist vor allen Dingen auch eine Verantwortungsfrage und nicht nur eine rechtliche Verantwortungsfrage, sondern auch eine ethische Frage, die gestellt wird an die Unternehmer selbst, die ja eine ganz besondere Zielgruppe haben an Menschen, nämlich Leute, die gerade in einem Trauerprozess sind, die vielleicht mehr vulnerabel sind, als sie sonst sind, die vielleicht gerade nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, sondern die die verletzlich sind. Und dass die auch sehr, sehr stark verletzt werden können, konnten wir beobachten. Und es scheint so in den Gesprächen mit den Unternehmern, dass ihnen diese Verantwortung A, gar nicht bewusst ist und im Zweifel sie auch gar nicht interessiert.
Da ist man jetzt bei so einer Grundfrage, wenn überhaupt eine digitale Simulation einer Person eingerichtet wird, ein digitaler Avatar, Double, Klon, Doppelgänger etc., nämlich wie wird der konfiguriert? Wie wird der gepromptet? Mit wie viel Prompting-Ebenen? Wie kann man das eng führen, dass der Charakter sich genau so und so und so verhält? Oder wie lässt man das in der Breite offen, dass mehr Wahrscheinlichkeiten des Verhaltens möglich sind? Und vor dieser Frage stand auch einer eurer Gesprächspartner, der einen Dad-Bot eingerichtet hat, also Dad wie Vater. Er hat selbst die Lebensgeschichte seines Vaters aufgezeichnet, hat sie sich von ihm erzählen lassen, hat ihn auch zu intimen Momenten interviewt und sich dann gefragt, wie sein Vater, sein verstorbener Vater als digitale Version eigentlich sein soll. So wie er wirklich war, die Möglichkeit hätte er gehabt, dann hätte er einfach alle Daten seines Vaters eingespeist. Oder so, wie er vorgab zu sein. Wie gestaltet man überhaupt so eine digitale Version? Das beginnt ja mit ganz banalen Fragen, nennen wir es mal kuratieren. Also beginnt mit der Frage, welches Alter soll der Verstorbene überhaupt haben? Sagen wir mal, sei als alter Mensch gestorben, soll er dann die Version 70-Jähriger haben oder 50-Jähriger oder vielleicht die Version 20-Jähriger, weil man ihn da ganz besonders mochte? Und in welchem Setting? Im Lieblingscafé oder im Freibad, weil er da besonders gerne war oder am Küchentisch oder am Urlaubsort. Also man kann da wirklich ins Detail gehen, bis hin zu der alten Sargfrage sozusagen. Was zieht man da an in der Ewigkeit?
Ja, da wurde dann auch sehr oft so eine Ideologie spürbar, also so ein Ageismus, dass gute Leben immer dort verortet wurde, wo jemand agil war, wo jemand gesund war, wo jemand viel gemacht hat, viel erreicht hat und so weiter. Also es wurde immer Fitness sehr hochgehängt und das waren dann oft so die 20, 30, maximal vielleicht noch 40-Jährigen selbst der Verstorbenen, die da vorgeschlagen wurden, einfach von den Unternehmen. Also ob man die nicht rekreieren sollte. Da stellt sich natürlich wieder die Frage der Autonomie. Also haben wir eigentlich das Recht, also auch der Souveränität, haben wir das Recht, über unseren Tod hinaus darüber zu verfügen, wie wir repräsentiert sind in dieser Welt? Was mit unserer Stimme, mit unserem Gesicht meinetwegen, in unserem Namen kundgetan wird.
Und der genau gegenteilige Fall war ein Unternehmer, Justin Harrison, mit dem Unternehmen Youth, der ganz klar gesagt hat, ich lege meine Hände überhaupt nicht in diese Daten. Die Daten sind, was sie sind, die Algorithmen machen ihr Ding. Und wenn das am Ende ein schrecklicher Rassist ist, ein schrecklicher Sexist ist, ist mir doch egal, ich nehme da keinen Einfluss, dann ist der Mensch eben so. Er war ja zu Lebzeiten auch so. Und da kommt natürlich die große Frage der Content-Moderation auch ins Spiel. Haben die nicht eigentlich auch eine Verpflichtung, rassistische Äußerungen, die vielleicht ein Bot reproduziert, zu stoppen? Mal ganz davon abgesehen, dass es auch nicht nur eine rechtliche Frage ist, sondern will man das als Unternehmer? Will man das, da plötzlich rassistische Bots auf meiner Plattform rumsprechen und Leute beeinflussen und manipulieren? Also ich würde das nicht wollen.
Also sagen wir mal im günstigsten Fall, man will das nicht als Unternehmer, sondern möchte für die Leute die bestmögliche Version auch finden. Dann stellt sich ja die Frage, wie man auch emotionale Qualitäten zum Beispiel gestaltet. Also möchte man zum Beispiel, dass der verstorbene Vater vielleicht endlich diese einfühlsam bejahende Sensibilität zeigt, die er im Leben nur sehr selten gezeigt hat. Vielleicht möchte die Tochter das eher, der Sohn findet das vielleicht nicht so wichtig, der möchte an andere Geschichten des Vaters erinnert werden, an andere Seiten von ihm, eher den Humor, den Witz reproduziert haben. Aber die Tochter möchte einfühlsam bejahende Sensibilität. Wie geht man damit um? Kuratiert man das dann?
Im privaten Rahmen finde ich das durchaus legitim. Es muss ja auch nicht unbedingt nur eine Version der Simulation des Toten geben. Es kann ja dann tatsächlich auch der Bruder eine andere Version für seine Zwiegespräche nutzen als die Schwester. Aber schwieriger wird es natürlich, sobald jemand auch eine öffentliche Wirksamkeit hatte. Also First-Hand-Statements aus dem Jenseits, die können eben auch dann Wirklichkeit schaffen im Hier und Jetzt. Das haben wir zum Beispiel in unserem Buch noch hypothetisch durchgespielt und inzwischen mussten wir das ja leider erleben. Also Stichwort Charlie Kirk, der ist ja, nachdem er ermordet wurde, von einer Kirche als Simulation wiedererweckt worden und hat dann den versammelten Menschen dieses Großevents dazu geraten, den Kampf weiterzuführen. Also diese Simulation hat im Namen des Verstorbenen dazu aufgerufen, sich zu radikalisieren. Und das ist natürlich etwas, gerade wenn der Tod eines solchen Menschen viele Menschen so emotionalisiert hat, dann wissen wir ja, was so ein letzter Wunsch, ein vermeintlicher letzter Wunsch aus dem Jenseits bei den vielen Menschen, bei den noch Lebenden auslösen kann, was für eine Mobilisierungskraft das entwickeln kann.
Wer hat eigentlich das Recht zu bestimmen, ob jemand digital weiterlebt? Also erstmal habe ich das Recht zu bestimmen, dass ich digital weiterlebe. Habe ich das Recht zu bestimmen, dass ein vielleicht sogar auch plötzlich verstorbener Freund, Freundin, Angehöriger weiterlebt? Wer hat das Recht zu bestimmen und auf welcher Grundlage?
Ja, das ist bislang eben nicht geklärt und das war auch erschreckend, dass in den allermeisten Fällen, die wir beobachtet haben, die Verstorbenen gar keine Zustimmung gegeben haben, dass mit ihnen das gemacht wird, was gemacht wird. Das ging teilweise auch gar nicht, weil der Tod sehr plötzlich war und dann im Nachhinein einfach über diesen Toten hinaus entschieden wurde, wir machen das jetzt einfach. Das ist die erste kritische Frage. Die zweite Frage, die sich auch anschließt, ist, dass wir in Zukunft wahrscheinlich eine Praxis erleben werden, wie so ein Organspender Ausweis, dass wir quasi darüber informieren müssen, was nach unserem Tod passiert, ob wir quasi Zugang zu unserem auch digitalen Erbe erlauben und auch, dass das mit uns gemacht wird, dass wir weiterleben in digitaler Form oder eben nicht. Ich glaube, da wird sich gesellschaftlich sehr, sehr viel ändern. Aber bislang ist das ohne Konsens möglich und das ist auch rechtlich extrem fragwürdig.
Jetzt hat sich die Gretchenfrage fast schon erübrigt, aber ich stelle sie trotzdem, weil die Gretchenfrage natürlich immer zum Schluss kommt. Jetzt haben wir lange darüber gesprochen, wie man einen digitalen Avatar erstellen kann und wie man den über das eigene Ableben hinaus auch betreiben kann. Ihr habt euch jahrelang damit beschäftigt. Wie geht ihr denn selbst damit um, Moritz? Kannst du dir das vorstellen, so einen Avatar von dir zu haben, der nach deinem biologischen Tod dann noch weiterspricht, so über einen Bildschirm, wie wir jetzt miteinander sprechen?
Nein, kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, weder für mich selbst noch für geliebte Menschen, die schon verstorben sind oder die eines Tages versterben werden, weil ich das unheimlich finde, weil das Nebeneinander von Vertrautem und Bizarrem, glaube ich, sehr verstörend sein kann.
Hans?
Ja, also ich versuche dem Digitalen mehr und mehr zu entfliehen und die Vorstellung, ewig im Digitalen weiterzuleben oder mit anderen Menschen auch digital in Kontakt zu stehen, ist für mich furchterregend und beängstigend und vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, was für Auswirkungen entstehen können. Wir haben ja viele dieser Menschen getroffen, die in solchen Schleifen dann hängen geblieben sind, möchte ich das auf keinster Weise und habe das Gefühl, das analoge Leben wieder erobern zu wollen.
Die Dokumentarfilme Hans Block und Moritz Riesewig, Eternal You und Made to Measure, heißen die Projekte von euch, über die wir gesprochen haben. Beide sind leicht im Netz zu finden. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für dieses intensive Gespräch.
Ja, vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch von mir.
Mein Name ist Dietrich Brandts.